Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich habe heute zu Gast Felix Gabel, Sternekoch vom Kai 3 im Hotel Brudersand in Hörnum. Herzlich willkommen, Felix.
Moin.
Felix, du warst ja nicht immer im Kai 3, du kommst aus dem Rheinland. Mhm. Und da hast du ja auch sozusagen deine Kochkarriere gestartet. Magst du uns erstmal ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen?
Sehr, sehr gerne. Das war ja damals so ein leicht rumpeliger Start. Meine Ausbildung in einem Hotel angefangen, ein 4-Sterne-Plus-Haus, Tagungshotel. Es wurde nicht wirklich sonderlich viel Wert auf die Ausbildung gelegt, was mich dann dazu gebracht hat, nach 2 Jahren circa dort die Ausbildung abzubrechen und mein letztes Jahr in Köln zu vollenden und bin da in die Hauptzentrale der AXA gegangen.
Eine Versicherung,
ja. Ich glaube, die haben da Hauptstandort Deutschland, 7.500 Mitarbeiter, 3.000 Gäste oder 3.000 Mitarbeiter essen da täglich in der Kantine. Und da habe ich dann mein letztes Jahr beendet und ein Riesenvorteil dort war gewesen, es hat ein Vorstandscasino gehabt. Das bedeutet, ein Gebäude, was gefühlt so groß war wie das Budasand, nur für den Vorstand. Und wir haben da, ja, es gab immer ehemalige Sterneköche, Mitarbeitern von Sterneköchen, immer mindestens einen Meisterkoch, der da mit den Azubis für die Vorstandsmitglieder gekocht hatte. Und dann gab es da manchmal für 2 Personen, für 4, für 6, für 8 Personen ein 6-Gang-7-Gang-8-Gang-Menü. Und das war dann zum ersten Mal so ein wunderschöner Einblick in die High-End-Gastronomie.
Das heißt, du hattest dann ja quasi schon, kann man sagen, man hatte richtig so ein Gourmet-Niveau erreicht.
Absolut,
dort.
Ja.
Und du hattest ja, das war aber ja, hattest du, als du anfingst mit dem Kochen, hattest du denn jemals gedacht, dass du da in diese Spitzengastronomie nachher willst?
Nee, zu Anfang nicht.
Okay.
Überhaupt nicht. Also ich war mir nicht mal darüber im Klaren, dass es sie gibt.
Okay.
Ich habe in der Berufsschulklasse Menschen gehabt oder Klassenkameraden gehabt, die ganz gezielt und ganz bewusst sich auf die besten Restaurants beworben hatten. Da war ich von meinem Mindset noch überhaupt nicht gewesen und mir war gar nicht klar eigentlich, was es für Restaurants und Arten von Restaurants gibt und habe mich da so ein bisschen durchgewurschtelt, wie ich eben schon mal erwähnt hatte, so die Einstellung, kommst du heute nicht, kommst du morgen, typische rheinländische Einstellung, mich da so durchs Leben gewurschtelt, in Anführungszeichen, alles ein bisschen holprig, gar nicht so fokussiert, wie das viele andere gemacht haben und bin dann nach meiner Ausbildung, was für mich sehr, sehr wichtig war von Anfang an, also Koch zu machen, weil ich wusste, man kann auf der ganzen Welt kochen und mich hat es schon immer in die Welt rausgezogen. Gedanklich zumindest. Ich habe es gespürt, ich muss raus.
Okay.
Und habe es dann auch nach der Ausbildung direkt gemacht und bin dann erstmal nach Australien und das noch unter dem Deckmantel Work and Travel. Viel Travel, wenig Work. habe dann aber hier und da immer mal in Restaurants gekocht, in Hostels gekocht. Habe mich sehr, sehr stark mit den Produkten vor Ort auseinandergesetzt. Habe immer meine Augen und Ohren offen gehalten und alles aufgesaugt, was ich so gesehen und gelernt habe. Und dann ging es von dort eigentlich weiter in diverse andere Länder. Ich war viel am Reisen immer gewesen, habe ja gefühlt mir versucht, die Welt anzugucken mit offenen Augen. Zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht mit dem Gedankengang, irgendwann werde ich das alles mal in meine Küche mit einfließen lassen. Hat sich aber dann später so rausgestellt, dass das sehr, sehr vorteilhaft war, das zu machen und vor allem in frühen Jahren zu machen. Denn irgendwann ist man mal ein bisschen gefestigt und man hat eventuell auch Familie und dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, mal ein paar Jahre unterwegs zu sein und frei zu sein, in Anführungszeichen, mit Entscheidungen, wo es jetzt hingeht und spontan zu sein. Und ja, dann bin ich diverse Jahre so um die Welt getourt.
Also wirklich so richtig durch die Welt getourt. Also so richtig ohne, sagen wir mal, ohne feste Wohnung, sondern mal ja. da gewohnt, ja, genau. Dann auch eben, wie du sagst, du hast dann mal da gearbeitet, dann viel gereist, also eigentlich so richtig.
Mit dem Rucksack.
Ja. Ganz entspannt.
Ja, absolut. Ja, es war sehr entspannt, manchmal stressvoll. Aber es war eine wunderschöne Zeit gewesen tatsächlich und das hat mich ja sehr stark geprägt. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt, so viele Orte kennengelernt, so viele Inspirationen bekommen, gehabt, gesehen, abgespeichert und das fließt alles tagtäglich in die Küche mit ein und in die Kulinarik letztendlich hier und ist ein wesentlicher Faktor der Kreativität, die hier gelebt wird im Kai 3. Und nachdem ich dann diverse Stationen mal abgeklappert hatte, bin ich in meiner Schweiz gelandet. Schweiz war immer super wichtig, sehr hoher Verdienst. Man konnte immer seine Schulden, die man aufgenommen hat, eventuell auf irgendwelchen Reisen wieder abzahlen. Das war ganz gut und seine Kassen wieder auffüllen. Deswegen hat es mich immer wieder zwischendurch in die Schweiz gezogen. Und ich bin irgendwann mal an jemanden geraten, an einen Sous-Chef. Das war so ich habe in Pontresina gearbeitet, im Hotel Walter damals. Eine Saison wollte ich dort nur machen. Und es gab so einen Vorstellungstag, bevor die Saison losging mit Essen und das ganze Team sollte sich kennenlernen. Und dann wusste er schon, wer ich bin. Und ich sollte nämlich auf seinen Posten mitkommen. Also er wusste ganz genau, wer ich bin, hat aber mir nicht gesagt, dass er weiß, wer ich bin.
Ja.
Und hat mich so ein bisschen ausgefragt. Und ich war dann noch so auf meinem Reisetrip gewesen. Und dann hat er so gemeint, ja, und ne, was hast du so vor? Und dann meinte ich, ja, ich würde jetzt hier gerne eine Saison machen. Und dann nach der Saison, also ein halbes Jahr später, würde ich dann gerne nach, ich glaube, London wollte ich zu den Olympischen Sommerspielen. Und dann war es für ihn schon klar gewesen, er wird keinen Zentimeter Arbeit in mich reinstecken, weil ich ja sowieso bald wieder weg sein werde. Und sein Ziel war gewesen, mich innerhalb von einer Woche wegzubekommen, also dass ich freiwillig kündigen werde.
Ach okay, also so ein bisschen Mobbing.
Ja, genau. So ganz fast, na klassisch darf man nicht sagen, aber er hat alles dran gesetzt, mich in kürzester Zeit rauszubekommen. Und das hat er auch also fast geschafft. Ich glaube, so nach einem Tag, war mein Selbstbewusstsein und ich dachte schon, ja, ich habe schon so viele Orte auf der Welt gesehen und ein paar Küchen und dies und das. Ich kann schon ganz, ganz, ganz gut kochen, dachte ich zumindest damals. Und mein Selbstbewusstsein war auf Null gewesen innerhalb von einem Tag, nach dem zweiten Tag auf -100%. Und dann bin ich so, ja, ein paar Monate habe ich das mit mir machen lassen.
Okay.
Und hat es trotzdem nicht geschafft. Und dann kam bei mir irgendwie so der Moment, ich dachte, okay, irgendwas stimmt nicht so, das kann ja jetzt nicht alles sein und ich werde ihm nicht den Gefallen tun zu gehen und habe gebissen und dran festgehalten und ja, bei mir ist dann irgendwie ein Hebel oder ich habe irgendwie einen Hebel umgelegt und dann ging es richtig los und er hatte sich dann gedacht, okay, krass, ich krieg den einfach nicht kaputt gemacht, der bleibt einfach hier, mit dem stimmt irgendwas nicht, da ist vielleicht ein bisschen mehr als das, was ich momentan sehe und dann bin ich tatsächlich 3 weitere Saisons noch da geblieben.
In der Schweiz?
In der Schweiz, bei dem damaligen Sous-Chef von dort. Und der hat mich dann ein Stück weit aufgebaut, geprägt. Und ich fast wie nochmal so eine zweite Ausbildung durchlaufen, in Anführungszeichen. Vor allem vom Mindset her. Und das war so ein klassisches Militär, du wirst erst gebrochen und dann nochmal aufgebaut Ding, was ich glaube, in den meisten Fällen niemals funktionieren würde. Bei mir glücklicherweise hat es funktioniert. Also ich bin nicht aus der Branche raus, wie das dann oftmals wahrscheinlich vorgekommen wäre, dass man dann das Kochen einfach an den Nagel hängt, wenn man so eine Erfahrung mal macht.
Und man hört ja ganz oft, dass in den Küchen, also jeweils früher, dass da auch mal Schüsseln und Löffel geflogen sind. Ne? Also so früher, deshalb. Also ich glaube, heute sind die Leute entspannter. Aber das war ja dann bei dir zumindest auch, wie gesagt, so eine Art Mobbing. Und das ist ja hart, wenn man da durch muss.
Also ich glaube, dass es immer noch durchaus viele Küchen gibt, wo das an den Tag gelegt wird. Nicht nur, dass fliegen, sondern ich finde, viel schlimmer ist so dieser mentale Psychoterror, der dann teilweise betrieben wird. Das finde ich noch extremer tatsächlich. Naja, und bei mir hat es definitiv funktioniert. Ich wusste danach, ich habe mir so einen 10-Jahres-Plan ausgearbeitet. Ich wusste ganz genau, in welchen Ländern, in welchem Restaurant ich wo arbeiten möchte und habe mich auch nur noch bei den 100 besten Restaurants der Welt beworben und bin dann nochmal auf so eine kleine Weltreise, aber dann ganz gezielt, um möglichst viele Skills mir anzueignen, die ich brauche, um mein Ziel zu verfolgen. Und das war, ich wollte mit 30 Küchenchef sein oder werden und mit 35 spätestens meinen ersten Stern erkochen.
Hat ja alles geklappt, schon vorher.
Ja, ein bisschen vorher
tatsächlich. Aber erzähl nochmal ganz kurz, weil das ist ja auch wirklich spannend, diese Ziele, die du dann nämlich noch hattest, also wo du warst, in welchen Läden, also nachdem du diesen Plan gemacht hast, mit welche Läden du da noch sozusagen hattest.
Also ich bin daraufhin nach New York, habe da in einem Hotel/Restaurant gearbeitet, wir hatten eine eigene Farm, das war super spannend. Ich habe da auf jeden Fall gelernt, auf Druck kreativ sein zu können oder zu müssen. Es war so, dass wir morgens früh angefangen, es war eine Kellerküche, es war arschheiß, Sommer extrem, Luftfeuchtigkeit 100.000% gefühlt in New York und wir haben morgens um 8 angefangen und das mit dem Team uns erstmal getroffen, Posten aufgebaut. Dann kam der Farmer rein, eine eigene Farm gehabt und der
hat dann
mehrere Körbe mit Obst, Gemüse, Kräutern, alles, was irgendwie so da war, reingebracht. Die Teams wurden vorher aufgesplittet. Die einen sind zum Bauern gefahren, die anderen zum Fischmarkt und wir haben alles eingekauft, was wir so brauchten. Und wie gesagt, dann haben wir gesehen, was verfügbar war, was wir im Haus hatten. Posten aufbauen, bisschen sich sammeln und eine halbe Stunde später haben wir uns hingesetzt, gebrainstormt, das Menü für abends kreiert und dann abends einen Achtgang gekocht. Und das kann, und es kam auch sehr, sehr regelmäßig vor, dass das teilweise im Täglichen sich dann verändert hat, das Menü. Also Tomaten sind jetzt aus, gibt keine Tomaten mehr, gibt was anderes, also muss ein neues Menü her oder ein neues Gericht auf jeden Fall. Und das war sehr, sehr prägend tatsächlich gewesen, weil ich da, wie gesagt, gelernt habe, sehr, sehr spontan und auf Druck kreativ sein zu müssen. Man durfte auch kreativ sein. Also man wurde von klein auf in den kleinsten Positionen mit dazugeholt und durfte da seinen Beitrag leisten, sollte seinen Beitrag auch leisten. Und das war sehr spannend. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir beibehalten habe, wie das auch hier tatsächlich leben, dass vom Azubi an bis zur höchsten Position alle bei dem kreativen Entstehungsprozess von Gerichten mit dabei sind und ja ihren Beitrag leisten.
Genau, dann, als du in New York fertig warst, bist du dann wohin? Ich habe ja noch was mit Bangkok gesehen, glaube ich, das war auch noch eine Station.
Absolut, ja. Also danach bin ich nochmals nach San Francisco und habe beim Restaurant Qua gearbeitet.
Kennt man.
Sehr, 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 sehr spannende Küche, sehr spannendes Konzept und die Konstellation war einfach ja genial gewesen. Also es war sehr multikulturell. Sehr viele asiatische Einflüsse, mexikanische Einflüsse dort. Von der Idee her fast vergleichbar vom Konzept her wie das Noma, also super regional. Man hat aus den einfachsten Dingen großartige Dinge gemacht. Also ein Beispiel, auch dort war es so, dass das Küchenteam relativ früh angefangen hat und wir dann uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt haben und jede Gruppe hatte so seine Aufgabe. 2, 3 sind in den Wald gefahren, so an der Golden Gate Bridge und haben Wildkräuter gesammelt und Blüten. Andere sind zum Fischmarkt, andere zum Bauern, andere wiederum sind zu den Farmers Markets gefahren und dort ist es halt wirklich spannend. Also von der Infrastruktur her ganz anders wie hier. Jeder kann da irgendwie was anbauen und es gibt ganz viele Plattformen, also Märkte, wo man seine Produkte, seine Lebensmittel anbieten kann. Und deswegen machen das auch extrem viele. Und von der Temperatur her perfekt. Also man kann das ganze Jahr über fast alles anbauen, was man cool, sich so vorstellen kann. Und das Beispiel grüner Spargel. Also es war sehr prägend, weil ich sehr viele davon schälen musste. Und schälen nicht im klassischen Sinne schälen, sondern auf eine ganz spezielle Art und Weise. Also so, man fährt zu diesem Markt und auf diesem Markt kaufen alle ein. Der Hausmann, die Hausfrau, der billige Pub, das High-End-Restaurant, alle Menschen kaufen auf diesen selben Märkten ein. Und das ist jetzt nicht irgendwie der tollste grüne Spargel der Welt, den man irgendwo aus Südfrankreich sich einfliegen lässt, sondern das ist halt das, was es ist. Und der kann krumm und schief sein und muss nicht unbedingt gerade sein. Und die Technik dahinter ist aber das, was es so besonders macht. Das heißt, wir nehmen diesen grünen Spargel, wir nehmen ein kleines Turniermesser und wir ziehen die ersten zwei Hautschichten vorsichtig ab. Sobald eine Kante reingeschnitten ist, geht er nicht mehr. Also man muss extrem vorsichtig arbeiten. Man hat ja auch nicht so viele Spargel gekauft. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Pro Spargel habe ich so zwischen 10 und 15 Minuten gebraucht. Dann wird der Spargel nicht wie im klassischen, wie es die meisten Menschen wahrscheinlich machen würden. Man salziges Wasser, Spargel rein, vielleicht noch ja, Eiswasser nebendran gestellt, Spargel raus, ins Eiswasser rein, abgekühlt, fertig. Sondern die Spargelspitzen wurden entsaftet. Die Spargelenden. Dann wurde diese Spargelspitze, die man eigentlich verwenden wollte, in diesem Spargelsaft, was mit 5% Salz versetzt wurde, immer wieder ganz vorsichtig blanchiert. Dann nimmt man diesen Spargel, sobald er gar ist, raus. Man haut ihn nicht ins Eiswasser rein, sondern man hat eine geeiste Oberfläche, wo mehrere Köche standen, um diese Spargelspitze runterzukühlen auf dieser kalten Oberfläche. Also niemals mit Wasser in Verbindung kommen lassen, die Spargel. Und somit hatte man den leckersten grünen Spargel.
Aber das ist ja auch, glaube ich, ein Zwei-Sterne-Restaurant gewesen, ne?
Damals zwei, inzwischen drei, ja.
Ja, ich meine, also man muss vielleicht einmal dem Hörer erklären, dass es wirklich ja auch High-End-Küche, die dort geboten wird. Absolut, weil ja. So viel Zeit für so einen grünen Spargel kann sich jetzt natürlich nicht jeder nehmen, deshalb. No chance. Aber erzähl noch kurz, wie gesagt, Bangkok war auch noch auf deiner Agenda.
Genau.
Auch, glaube ich, ein sehr bekanntes Restaurant, oder?
Genau, das Restaurant Gagan. Ja, also erstmal Bangkok halt eine unglaublich krasse City zum Erleben. Und dieses Restaurant war halt unglaublich spannend, weil Gagan war der erste asiatische Koch, der bei Ferrand Adrian in der Laborküche gearbeitet hatte und hat sich auf die Fahne geschrieben, eine progressive indische Küche der Welt zu präsentieren. Und genau das hat er gemacht. Also er ist der beste indische Koch der Welt, der sein Restaurant in Thailand, in Bangkok hat, also super weird. Und da war es sehr, sehr spannend, weil wir unglaublich viele Nationalitäten gewesen sind. Das bedeutet, ich glaube, wir waren 14, 15 auf dem Höhepunkt Nationalitäten. Und man hatte nicht nur die Möglichkeit, richtig extrem gutes Streetfood zu essen jeden Tag und sich da inspirieren zu lassen, sondern man arbeitet in einem der besten asiatischen Restaurants. Ich glaube, auch da war es zum dritten Mal das beste asiatische Restaurant hintereinander schon gewesen. Und das heißt, man lernt die indische Küche kennen. Man lernt aber auch ganz viele andere Küchen kennen. Es gab immer Stufffood und es hat immer jemand anders Stufffood gemacht für die Mitarbeiter. Und jeder hat immer was Traditionelles von zu Hause gekocht. Das heißt, Rido war der Sous-Chef, der kam aus Indonesien und der hat mir das Dumpling-Falten beigebracht und hat Soup-Dumplings gemacht. Dann war jemand anders, der hat Frikandeln gemacht, weil er Holländer war. Ich habe mal Bratwürste gemacht und weiß nicht, deutsche Küche. Und so hat man ja extrem viele Dinge lernen können, obwohl man nur an diesem einen Ort war. Und dahingehend habe ich mir meine Jobs irgendwann ausgesucht, um möglichst viel aufsaugen zu können, um möglichst schnell an mein Ziel zu kommen. Eine sehr spannende und prägende Zeit dort.
Du bist dann ja irgendwann nach Sylt gekommen. Also ich sag mal, Bangkok und Sylt, doch schon so eine Welt, der, also ist nicht so das Gleiche, kann man sagen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du hier sozusagen im K3 angekommen bist und auf der Insel?
Also mich hat es immer schon witzigerweise an so Orte gezogen, also New York, San Francisco, Bangkok, das wären jetzt nicht so die typisch ruhigen Orte. Aber ich habe auch beispielsweise mal auf Vancouver Island gelebt und gearbeitet. Und das war halt dann auch die Insel, auch wenn diese Insel so groß ist wie Holland, glaube ich, von der Fläche her. Sylt natürlich ein bisschen kleiner. Es hatte sich einfach so ergeben. Ich habe in der Schweiz gearbeitet, zuletzt in Gstaad und war dann auf der Suche nach einer ganz speziellen Art von Küche und des Zusammenseins und des kreativ sein können und ja, das war nicht einfach zu finden tatsächlich. Man kann ja nicht einfach mal eingoogeln, finde mir das beste Restaurant, wo der Zusammenhalt super toll ist und man sich kreativ entfalten kann. Und ja, das geht nicht so einfach. Also habe ich durch einen Kollegen, bin ich an einen Headhunter geraten, die ein bisschen alternativ arbeitet, also erstmal stundenlange Interviews und sie muss sich absolut sicher sein, mit Kandidaten irgendwie zu arbeiten und die auch mit ruhigem Gewissen zu vermitteln, was so ein bisschen gegen den Trend geht, dass, also ich habe die Erfahrung, dass viele Headhunter-Unternehmen, große vor allen Dingen, nur daran interessiert sind, Mitarbeiter irgendwo unterzubekommen und die Provision abzukassieren. Genau, sie hat das ein bisschen anders gemacht und hat ein Profil von mir erstellt und ich habe ihr ganz genau gesagt, was ich mir vorstelle und dann meint sie so, ja, alles klar, Felix, ich schau mal, ich würde mich in den nächsten Wochen nochmal zurückmelden und dann gab es tatsächlich ein Match und das war das K3 mit Jens Rittmeier gewesen und die hat dann den Kontakt hergestellt und wir haben zusammen telefoniert. Das erste Telefonat, ich glaube, da haben wir 3 Stunden oder so geschnackt und das hat sehr, sehr gut gepasst. Wir haben uns sehr gut verstanden und ja, so kam das tatsächlich, dass ich hier rauf bin.
Aber darf ich kurz fragen, Felix, hattest du denn vorher einen Bezug zu Sylt? Warst du hier im Urlaub gewesen oder hattest du, war das für dich, warst du, das heißt, du warst hier noch gar nicht gewesen früher? Was,
witzigerweise, also in meiner Kindheit, wir waren zwar in der Nordsee gewesen, immer wieder auch, in Neuharninger Siel. Das ist, ich glaube, in der Nähe von Bremerhaven irgendwo. Und ja, also ich kenne die Küste, aber ich wusste nicht, dass es Sylt überhaupt gibt. Also ich hatte Sylt null auf dem Schirm.
Und das heißt, du bist dann hierher gekommen?
Ja.
Das erste Mal? Wie war das denn? Und jetzt sind wir ja hier auch, das ist ja hier auch wirklich an der Spitze der Insel, wo wir sind. Also ist hier jetzt, wir mussten ja erstmal von Westerland ordentlich erstmal eine halbe Stunde quasi fahren. Wie war denn so deine erste Impression, als du auf Sylt ankamst und da hier so hergefahren bist?
Als ich hier war, dachte ich, what the fuck, wo bist du hier gelandet? Also ich bin dann mal so einen kleinen Spaziergang hier in Hörnum gemacht und dachte mir wirklich, es gab gefühlt die Runde zumindest, die ich gelaufen bin. Es gab keinen Laden, den ich gesehen habe, keine Bars, also gar nichts. Und ich dachte, alter Schwede, wo bist du hier gelandet? Also das ist ganz schön ruhig hier. Und das war so mein zum Probearbeiten war ich hier gewesen. Und ja, da habe ich diese Erfahrung gemacht. Und beim zweiten Besuch war das dann schon was anderes. Da habe ich dann auch schon so ein bisschen gekannt und mich auch informiert und wusste schon, was so geht. Ja, aber am Anfang, wie gesagt, also ich habe nicht gewusst, worauf ich mich einlasse.
Aber das hat ja alles wunderbar geklappt. Also ich meine, es ging ja dann relativ schnell. Du hast dann hier angefangen, 2016.
Korrekt, ja.
Zunächst als?
Als Sous-Chef.
Und dann ging es relativ schnell, dass du Küchenchef wurdest.
Ja, das ging dann sehr schnell tatsächlich. Also ich bin ja wegen dieser Art von Küche, die hier gekocht wurde, hochgekommen, also Jens Rittmeier hat sich spezialisiert auf überwiegend auch vegetarische Küche. Also wir hatten ein Menü, da hat er alles abgeklappert, was man nur abklappern kann, um auf Nummer sicher zu gehen. Also die waren vegan, dementsprechend auch vegetarisch, laktosefrei, demnach nussfrei. Also um wirklich größtmöglich oder sehr, sehr viele Menschen abzuklappern, die Einschränkungen haben in ihrer Ernährung, die hat er damit abgeklappert und das auf einem mega krass hohen Niveau und super, super lecker. Das war super spannend und genau, das war eigentlich so der Hauptgrund, weswegen ich hier hochgekommen bin und dann nach kurzer Zeit, ja, 2 bis 3 Monate später hat er angekündigt, dass er zum Ende des Jahres das Haus verlassen würde. Ich habe Ende Mai hier angefangen, dann so im Hochsommer hat er dann, ja genau, so gesagt, dass er gehen wird, das Haus verlassen wird und daraufhin gab es eine Pressemitteilung. Ganz, ganz viele Menschen haben sich hier beworben, weil das Haus, ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Es ist ein privat geführtes Haus, man kann sich hier doch schon sehr stark entfalten und es gab unglaublich viele Bewerber, alle, jeder Einzelne wahrscheinlich besser qualifiziert gewesen zum damaligen Zeitpunkt, wie ich das war. Ich war ja zum ersten Mal Sous-Chef, zum ersten Mal sollte ich dann Küchenchef werden, also null Erfahrung in dem Bereich. Und dann vor so einem Haus und der damalige Direktor, der Herr Brönnimann, hatte mich dann gefragt, ob ich nicht meinen Heimvorteil nutzen wollen würde, um in die engere Auswahl mit dazuzurücken. Das waren diverse Kandidaten, die sind dann auch alle gekommen, mussten Probe kochen und ihre Ideen präsentieren und genau, das sollte ich dann auch. Also Probe kochen musste ich nicht, da hat man gesagt, wir wissen ja, wie du kochst, das ist schon okay. Aber ich soll mal meine Gedanken und meine Ideen präsentieren und habe dann tatsächlich geschafft, mich hier durchsetzen zu können. Und dann, ja, zum Jahreswechsel hin habe ich die Leitung im Kai-3 übernommen. Und dann ging der ganze Spaß eigentlich erst so richtig los. Also das alte Team ist dann komplett weggebrochen. Alle sind mit dem Küchenchef gegangen, also nicht mit ihm mitgegangen, aber sind halt gegangen, weil es dann auch keine Grundlage mehr für sie gab, hier zu bleiben. Und wir hatten einen Koch, den Pascal, unser Patissier damals, der mit mir geblieben ist. Zwei Azubis und zwei, drei Leihköche, die wir damals eingestellt haben. Und ich wollte es halt wirklich sehr, dass das funktioniert und diese Chance wahrzunehmen und meine Ziele zu erreichen und habe alles dran gesetzt. Und das bedeutete in den ersten Monaten, dass wir, ja, also ich habe auf jeden Fall 7 Tage die Woche gearbeitet, von morgens bis morgens, ganz, ganz wenig Schlaf, habe im Frühstück mitgearbeitet am Morgen, habe den Nachmittag über produziert, abends geschickt, dann noch ein bisschen Büro, morgens um 3, ja, meistens so gegen 3 Uhr morgens rum, saß ich mit Pascal dann auf dem Feierabendgetränk und haben dann an den neuen Gerichten rumgefeilt. Das war eine krasse Zeit. Und da haben wir relativ schnell festgestellt, es kommen kaum Bewerbungen rein. Also wir finden keine Leute. Sylt ist anscheinend nicht mehr so attraktiv, wie es mal gewesen sein musste. Ich habe immer noch so einen alten Ausbilder von mir vor Augen oder in den Ohren, der meinte oder der sich damals während meiner Ausbildung beschwert hatte über den Fachkräftemangel und dass es kaum noch Leute gibt und meinte, ja Jung, warte mal ab, bis du soweit bist, dann wird es richtig doof aussehen. Und dann war ich in dieser Position auf einmal und habe dann festgestellt, okay, fuck, es sieht richtig doof aus. Wir finden keine Leute, niemand will hier rauf, was machen wir jetzt? Und anstatt nur rumzujammern, habe ich mir gedacht, okay, dann müssen wir halt was anders machen. Also ich habe kein Netzwerk in Deutschland, was normalerweise mit so einer Position, vor allem die erste Position, man will auf Nummer sicher gehen, dann holt man sich seine Leute ran, die einen dann unterstützen bei dem Vorhaben und so Schlüsselpositionen werden besetzt. Und das konnte ich halt nicht, weil ich nie in Deutschland gearbeitet habe, nur im Ausland, also war mein Netzwerk im Ausland. Und
also hättest du auf Bangkok zurückgreifen können oder San Francisco?
Ja, und das ja. Habe ich dann auch.
So?
Ja, genau. Also wir haben dann alles umgeworfen. Meine Idee war gewesen, dass das Haus, die Direktion hat mir dann grünes Licht dafür gegeben, eine Plattform zu schaffen mit dem Budasand, einfach uns international zu öffnen. Das bedeutet, wir haben alle Listen umgestellt auf Englisch, die Kommunikation in der Küche auf Englisch, die Kommunikation mit dem Service auf Englisch, die Kommunikation mit den Lieferanten und Produzenten auf Englisch, alles auf Englisch. Wir haben alles auf Englisch umgebaut und haben somit die Möglichkeit gehabt, unser Einzugsgebiet, was der deutschsprachige Raum normalerweise ist, Deutschland, Österreich, Schweiz, wobei Deutschland, Österreich und Schweiz fallen normalerweise raus. Die haben halt nun mal eine andere Gehaltsstruktur wie wir in Deutschland, sind demnach relativ attraktiv und genau, wir haben uns geweitet oder vergrößert. Unser Einzugsgebiet war dann die Welt gewesen, weil wir die Möglichkeit gegeben haben, Menschen aus aller Welt hier willkommen zu heißen, hier zu arbeiten und hier eine Auslandserfahrung zu machen, so wie ich das auch mein berufliches Leben lang gemacht habe im Ausland, ohne dass sie die Sprache erlernen müssen, weil daran, ja,
hapert es ja auch
nicht, wenn meistens. Du eben,
genau.
Genau. Und ja, somit haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit ein kunterbuntes internationales Team zusammengewürfelt. Alles Menschen, die ich irgendwie auf meinen Reisen kennengelernt habe. Und somit ist dieses Konzept Nordic Fusion auch erst entstanden. Das Restaurantkonzept, was wir seitdem immer weiterentwickeln, immer weiter voranbringen.
Erklär mal dem Hörer, der vielleicht nicht so ein Experte ist, was das bedeutet, Nordic Fusion.
Ja, im Grunde ist es so erklärt, also das war der Ursprung gewesen, also Nordic, ne, für Norden, unter Rittmeier haben wir noch eine sehr, sehr stark nordische Küche gekocht, Das heißt nur Produkte von hier. Das hätte natürlich nicht gepasst, weil mein Zuhause eigentlich die Welt gewesen ist, aber ich wollte dennoch mit lokalen und regionalen Produkten kochen und wir wollten uns definitiv von dem damaligen Konzept entfernen und was Eigenständiges machen und genau. Deswegen Nordic Fusion, also wir fusionieren dieses nordische Konzept mit Produkten aus der Welt. Das bedeutet, jedes unserer Gerichte, alle Hauptbestandteile kommen von hier, kommen von der Insel, Schleswig-Holstein, Dänemark, Skandinavien so ein bisschen rauf. Also super regional. In unseren Augen regional, also super regional wäre wahrscheinlich alles im Umkreis von 5 Kilometern, aber
ist schwierig hier,
wir haben unseren Umkreis ein bisschen vergrößert und können da voll dahinter stehen. Und das Ganze wird kombiniert mit Nebenprodukten, oftmals sind es Gewürze, Kleinigkeiten, die aus aller Welt kommen dürfen. Wir fusionieren außerdem Küchenstile aus der ganzen Welt, wir fusionieren Techniken, die es überall gibt und so weiter. Somit ist dieses Nordic Fusion entstanden, das war der Grundgedanke. Dann ging es aber eigentlich relativ schnell weiter, dadurch, dass wir wollten Gäste immer an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, sie mitnehmen und Geschichten erzählen. Und dieses Konzept beruht nicht auf ein Fake, sondern wir waren oder sind halt das, was es wirklich ist. Also die ganzen Köche und Köchinnen, die da waren, die waren immer noch auf einer Reise gewesen. Ich war mein Berufsleben immer auf einer Reise gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt dachte ich auch, Sylt ist noch ein Stopp auf meiner Reise. Ich wusste nicht, dass ich immer noch nach so vielen Jahren hier sein werde. Und wir haben die Gäste versucht, oder wir versuchen die Gäste mit auf eine Reise zu nehmen. Deswegen heißt unser Menü auch Aromreise, weil sie genau das ist. Also wir lassen Menschen gedanklich reisen mit jedem einzelnen Gericht und nehmen sie mit manchmal an Orte, die an denen sie mal gewesen sind, manchmal in ihre Vergangenheit, manchmal an Orte, an denen wir gewesen sind. Ein Beispiel, um das greifen zu können. Lenten ist mein ehemaliger Sous-Chef, einer meiner besten Freunde, Trauzeuge, den habe ich damals in Kanada übrigens kennengelernt, da war er noch mein Chef gewesen. Okay. Und da ist eine super krasse Freundschaft draus entstanden und wir haben uns immer wieder mal gekreuzt und genau, Lenten habe ich dann hier hingeholt als meinen Stellvertreter, um dieses Konzept mit aufzubauen und mich da zu unterstützen. Und zu seinem Geburtstag, das war im Herbst gewesen, im Oktober, sind wir mit dem Team Küche Service nach Dänemark gefahren und haben uns da so ein kleines Häuschen gemietet, mitten im Wald. Wälder gibt es ja hier kaum auf der Insel, deswegen ist es mal eine ganz schöne Sache, wenn man dann mal in den Wald fährt. Und man muss sich das so vorstellen, also Herbst, so klar, Herbstwald bedeutet farbenfroh ohne Ende, das Laub fällt langsam runter, es ist ein ganz spezieller Geruch, der in der Luft ist. Das war ein Häuschen ohne Strom, ohne Gas, ohne alles. Wir mussten Feuer selber machen an der Feuerstelle, um kochen zu können. Wir haben draußen unsere Kaffees und Tees in so Herdkannen, ne? Diese, wie heißen die, Barelli, Balotelli?
Nee. Ja, ich weiß. Also.
Und diese kleinen Herdkannen, damit haben wir unseren Kaffee draußen auf dem Feuer gemacht. Und das lag auf so einem Hügel und unten drunter hat so einen kleinen See gehabt. Und hinter dem See ging so eine Lichtung rauf. Und ja, wie gesagt, es war sehr, sehr farbenfroh gewesen. Typisches Herbstbild, Geruch vom Wald in der Nase. Und dann ging die Sonne langsam hinter dieser Lichtung unter und Nebel zog langsam diese Lichtung runter bis zum See unten. Und wir dachten, wow, what the fuck, ey, das ist so krass, wir müssen selbst Feuer selber machen, um zu kochen. Wir sind so geerdet, wir sind hart kreativ gerade. Lass uns starten und Gerichte kreieren und Menüs machen. Und haben dann innerhalb von kürzester Zeit 2 Menüs kreiert und ein Gericht war genau dieser Moment gewesen, den ich gerade erklärt habe. Und die Idee ist tatsächlich, und das ist Step 1 eines Gerichtes, das ist der emotionale Aufbau, den man durch einen Servicemitarbeiter oder einen Koch vermittelt bekommt. Das heißt, wenn ich diese Geschichte erzähle, hat sich ein ganz klares Bild, man hat ein Bild vor Augen, obwohl man nicht dabei gewesen ist. Und Phase 2 ist das Visualisieren. Das bedeutet, wir kommen raus mit einem Tableau, oder mit dem großen Brett, wo wir in der Waldlandschaft nachgebaut haben, wo wir mit Trockeneis und aromatisierten Waldwasser den Nebel darstellen. Und man hat diese Herdkanne mit einem Gaskocher da stehen, wo eine Pilzessenz dann später aufgekocht wird. Das ist dann Phase 2 von dem Gericht. Das heißt, ja, wie gesagt, die Visualisierung. Man ist auf einmal voll in der Story drin, weil man die Geschichte, die man gerade erzählt bekommen hat, eine Erinnerung vom Team, vorgesetzt bekommt, man findet sich auf einmal dort wieder. Und dann geht's los mit der Aromatik. Das heißt, der Tee wird aufgekocht oder die Pilzessenz in dem Fall. Es hat kein Kaffeepulver drin, sondern wir hatten das mit Zitronenthymian und gerösteten Wacholder gemacht. Und dann steigt das Aroma auf. Also man hat nicht nur dieses Waldaroma schon vorher in der Nase gehabt, transportiert durch den Nebel vom Trockeneis, und dann kommt diese Pilzaromatik mit rein. Dann werden die Gerichte eingesetzt oder die Teller, man gießt an und verlässt den Tisch und man lässt den Gast Teil dieser Erinnerung sein. Das könnte eine Art von Gericht sein, und das ist eine Art von Gericht. Also es ist weniger reine Nahrungsaufnahme, sondern es ist schon eine Art von Erlebnisgastronomie tatsächlich. Und dann sind Gerichte immer wieder anders aufgebaut. Also wir nehmen uns das raus, uns nicht in eine Schublade selber zu stecken oder stecken zu lassen, sondern wollen extrem frei sein mit dem, was wir machen. Ja, endlose Freiheit.
Genau, und ihr wollt natürlich die Leute damit auch begeistern. Das ist ja auch ein Entertainment und das ist ja auch etwas Besonderes, weil noch einmal ist es ein, ihr habt einen Stern. Diesen Stern hast du ja direkt 2017 dann auch verteidigt. Und auf der Insel gibt es heute nur noch ein Zwei-Sterne-Restaurant, zwei Ein-Sterne-Restaurant. Eins davon seid ihr. Mhm. Sag mal, aus deiner Sicht als junger Mann jetzt mit Mitte 30, ist es für dich wichtig, so einen Stern zu haben?
Das ist eine gute Frage. Ja, logischerweise, es war ein Ziel gewesen, das mal zu erreichen. Habe ich erreicht.
Aber du erreichst es ja immer wieder.
Ja, genau. Also, ja gut, also mein Ziel war es gewesen, das einmal zu erreichen und Küchenchef zu werden. Und als ich diese Ziele dann erreicht hatte, und das ging ja dann doch relativ zügig, dann ja, war ich schon mal kurz in so einer Phase von, ja, was kommt jetzt halt als Nächstes, ne? Wie geht's weiter? Also war dann ganz klar irgendwann, also wir haben immer eine Küche gekocht von, es gibt ja oftmals so dieses Angriffs-Verteidigungsspiel, wo man immer von spricht in der Sterne-Gastronomie. Also man setzt auf Kombinationen, wo man weiß, dass sie safe sind, wenn man eher einen Stern halten möchte. Und wenn man einen weiteren dazu bekommen möchte, dann muss man auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Und wir sind eigentlich von Anfang an immer auf Risiko gegangen, ab Tag 1. Immer, mit jedem Gericht, was wir machen, immer auf Risiko, weil alles andere irgendwie so eine Art von ja, Stillstand wäre. Das passt nicht in die Motivation, in die Energie rein, die wir so an den Tag legen und die herrscht in der Küche. Also war dann ganz klar, so jetzt haben wir den ersten, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir einen zweiten bekommen. Wir müssen schauen, was brauchen wir dafür, was fehlt uns, wo müssen wir dran arbeiten. Analysieren immer regelmäßig, jedes Menü wird immer neu analysiert, wie können wir Dinge besser machen, was braucht es, und dann geht es weiter. Also dieses einen Stern zu bekommen, ist eine ultimative Wertschätzung für das gesamte Team und für mich logischerweise, ist was ganz Besonderes.
Aber das heißt, dann arbeitet ihr am zweiten Stern?
Absolut, ja.
Ah, okay, aber das ist dann das nächste Ziel, das ist doch gut.
Ja, das verfolgen wir jetzt auch schon ein bisschen länger, aber ich glaube, das von jetzt auf gleich mal eben so zu bekommen, ist schon ein hartes Unterfangen, also ist unmöglich wahrscheinlich. Also es bedarf schon einer Entwicklung, und man, oder so denken wir zumindest, und man muss. Wir waren am Anfang sehr, sehr verspielt und haben uns noch auf dem Teller hart ausgetobt und haben dann gemerkt, alles klar, jetzt haben wir so unseren Höhepunkt erreicht, was das angeht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir genauer werden, dass wir detaillierter werden, dass wir weniger verspielt sind und da irgendwie diesen Weg gehen, dass es noch verständlicher wird im Kopf, dass man sich die Dinge auch merken kann, dass man nicht 35 verschiedene Aromen auf dem Teller hat, sondern dass alles hart reduziert. Je mehr man reduziert, umso schwieriger wird's. Genau, und es bedarf natürlich ein konstantes Team. Man braucht Mitarbeiter, oder es wäre doof, wenn jedes halbe Jahr die komplette Küchenbrigade durchwechselt. Das bedeutet
man muss sich immer wieder neu einspielen im Absolut. Endeffekt. Und sind die denn immer noch so international? Weil du hast ja gesagt, du hast dir mal so einige Internationale auch geholt.
Richtig. Um das noch zu erklären, tatsächlich nochmal einen Sprung zurück. Ich war in der Schweiz gewesen, als diese Connection dann mit dem Kai-3 Budasan zustande kam. Und man hat mir damals in der Schweiz davon abgeraten, im Budasan anzufangen, im Kai-3. Was bedeutet, dass, also unsere Branche ist ja relativ klein, aber es hat dort Mitarbeiter gehabt, die selber dort mal gearbeitet haben, beziehungsweise Menschen kannten. Also es war sehr negativ behaftet gewesen. Und das wäre auch die Erklärung oder das war für mich auch die Erklärung dafür, dass sich keiner beworben hat hier und dass wir einfach, ja, ich Probleme hatten, Leute zu finden. Und inzwischen hat sich das komplett gedreht. Also inzwischen haben wir wohl einen sehr guten Ruf, in Anführungszeichen, all unsere Bewerbungen, das ist alles über Mund-zu-Mund-Propaganda, muss man ganz klar sagen. Also ganz selten mal, dass eine Bewerbung auf dem offiziellen Wege reinflattert. Im Normalfall ist es so, dass jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der uns empfiehlt. Und so bekommen wir Mitarbeiter. Also wir haben es letztens nochmal aus Spaß durchgezählt. Wir sind eine echt ziemlich große Küchenbrigade. Ich glaube, wir haben 24 in der Küche. Und 4 davon haben sich auf normalem Wege beworben. Alle anderen sind hier hingekommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda.
Dann ist es wirklich einer der wenigen Restaurants, die eben keine Personalproblematik haben auf Sylt, weil sonst hört man ja immer, das ist so schwierig auf Sylt. Erzähl nochmal, du bist also auch angekommen auf Sylt, kann man sagen. Jetzt bist du ja schon, warte mal, lass mich rechnen, 6 Jahre hier. Ne? Insgesamt kommt das hin?
Ja, 6 Jahre.
Genau. Und so nach 6 Jahren, wie empfindest du jetzt die Insel, das Inselleben?
Also ich genieße es sehr. Was ein Mitgrund ist, deswegen, also einer der Gründe, weswegen ich noch hier bin, ich habe jetzt auch Familie, eine Frau, ich habe Kinder.
Du bist richtig sesshaft geworden. Es wäre jetzt schwierig, dieses Nomadenleben von früher zu führen, weil ja, mit der ganzen Familie.
Und die Insel ist schon wunderbar, die Zeit läuft einfach hier langsamer. Wir genießen das total. Ja klar, jetzt im Sommer, je nachdem, wo man sich dann befindet, ist es echt busy und voll. Aber man kann an Orte flüchten, die dann weiterhin sehr, sehr menschenleer sind und wo man seine Ruhe hat. Und
surfst du eigentlich noch? Du warst doch mal wie begeisterter Surfer, oder?
Ja, korrekt. Also es kommen noch mehr Sachen dazu. Also ja, ich habe überall da, wo ich gewesen bin, wo man surfen, also Wellen reiten konnte, habe ich das auch gemacht. Und erst mit dem, das war mein allererster Tag hier auf der Insel. Ich war mal am Strand gewesen, am K4, oder doch K4 war das gewesen, das ist hinten so eine Radarstation. Und da habe ich dann gesehen, dass da Leute Wellen reiten. Und dann habe ich mich mal informiert. Und es gibt diese vorverlagerten Sandbänke, also Sylt ist ein Surfspot. Das war mir gar nicht bewusst gewesen. Also habe ich mir dann auch am dritten Tag, glaube ich, ein Board gekauft und ein Neo. Und dann ging es schon los. Und genau, man kann extrem viele Sachen machen, also vom Wellenreiten über das Kitesurfen, also ganz viel Wassersport. Ich habe jetzt vor 2 Tagen meine Platzreife dann endlich mal gemacht. Also wir haben ja hier einen
wunderschönen... Man muss sagen, wir haben einen wunderschönen Golfplatz auch hier direkt am Bruder Sand, der gehört sozusagen dazu.
Absolut, so nach 6 Jahren.
Und ein ganz schwieriger Platz übrigens.
Ja.
Doch, weil der ja so relativ eng auch ist und so, muss man sagen. Also es ist schon anspruchsvoll.
Ist der einzige Platz, den ich kenne.
Gut.
Wobei ich habe in den USA früher auch hin und wieder mal Golf gespielt und das war aber mehr so ein Fun-Golf und hier ist das dann schon ein bisschen ernsthafter, aber bin sehr froh, dass ich jetzt nach so vielen Jahren dann doch mal es geschafft habe, die Platzreife zu machen und jetzt genau gehen wir auch regelmäßig Golf spielen. Das ist ein Küchentrend gerade geworden, also fast alle aus der Küche haben eine Platzreife.
Also hört sich auch gut an. Man ist eins mit der Natur, ist ein schöner Ausgleich. Absolut. Das hört sich für mich so an, Felix, als wenn du doch längerfristig auch noch mit Sylt planst.
Das ist richtig, genau. Also allein wegen der Kinder. Es ist unglaublich ein sehr krass beschützter Ort. Also das soll jetzt keine Einladung sein für für Menschen bei uns einzusteigen, aber ich kenne niemanden, der seine Türen hier abschließt. Alles kann draußen liegen bleiben, Autos sind offen. Das kenne ich von woanders nicht in Deutschland. Und das ist schon eine sehr, sehr feine Sache, dass man die Jungs einfach laufen lassen kann und man weiß, so, es wird nichts passieren. Also was soll auch passieren? Es gibt einen Ausgang oder zwei. Einmal die Fähre und den Autozug.
Ist eine heile Welt. Die letzte Frage, die ich noch habe, die ich immer allen Köchen stelle. Kochst du zu Hause auch?
Ja. Durchaus. Also es gibt immer den Mittwoch. Mittwoch ist unser Family Day. Und ja, ist ganz cool tatsächlich. Wir haben witzigerweise ein Gericht gerade auf der Karte, wo genau das thematisiert wird, dass die wenigsten Familien oder die meisten Familien sich nicht mal die Zeit eingestehen und sich so einen festen Tag in der Woche, mindestens mal einen oder wenigstens einen Tag in der Woche suchen, wo sie nur Zeit mit sich selber verbringen. Kein Fernsehen, kein Handyverbot, zusammen das Essen planen, zusammen einkaufen, zusammen kochen und genießen und spielen. Und genau das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir machen es einfach. Also Mittwoch ist bei uns der Family Day. Das heißt, wir planen vorher, was wollen wir essen. Dann kaufen wir es ein, dann kochen wir zusammen, dann werden Spiele gespielt, dann essen wir zusammen. Und da koche ich dann auch. Ansonsten ist meine Frau eine sehr begnadete Köchin, die immer wieder heiß darauf ist, neue Dinge zu erlernen. Die macht ein fantastisches Bœuf Bourguignon, das beste Hühnerfrikassee, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Genau, so teilen wir uns das auf.
Also zu Hause lässt man sich auch mal bekochen. Felix, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.